Bevor es gleich weitergeht, kommen wir noch zum Werbepartner dieser Folge. Und das ist TradeGate Direct. TradeGate Direct ist der direkteste Direct Broker Europas. Entwickelt für erfahrene Trader, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur TradeGate BSX, Europas liquidester Retailbörse. Der Handel ist dauerhaft kostenfrei, Depot und Kontoführung sind inklusive, es können aber natürlich die marktüblichen Spreads anfallen. Im Zentrum des Ganzen steht die neue App TradeGate Direct, entwickelt von Profis für Profis. Die Besonderheit? Die TradeGate AG vereint Market Maker, Börse und Broker. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung, ganz ohne Umwege, ohne Intermediäre, alles aus erster Hand. Nutzer profitieren also von hoher Ausführungsgüte und engen Spreads. TradeGate Direct richtet sich gezielt an eine erfahrene, anspruchsvolle Zielgruppe und nicht an die breite Masse und bietet Features wie Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETPs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Und das Ganze bei langen Börsenzeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Du gehörst zu den aktiven Tradern? Dann schau dir das Angebot an unter tradegate.direct. Infos und Link gibt es natürlich auch in den Shownotes dieser Folge. Servus und herzlich willkommen zu Mission Money Daily, deinem Überblick über alles, was wichtig ist aus Wirtschaft, Börse und Finanzen. Und was das für dich und dein Geld bedeutet. Heute ist Montag, der 26. Januar und wir sprechen über den Tag der großen Kurssprünge, Chancen auf dem drittgrößten Automarkt der Welt und blicken auf die umtriebigste Woche der Bilanzsaison. Mein Name ist Peter Blöd und mit mir im Studio sitzt
Johannes Bauer und jetzt geht's los.
Money Radar. Das passiert gerade an den Märkten.
Am Freitag hatten wir ja bei der Podcast-Aufnahme mit Sina noch gehofft. Heute Morgen, deutscher Zeit, war es endlich soweit. Zum ersten Mal stieg der Goldpreis über die Marke von $5,000 pro Feinunze. Insgesamt ging es sogar heute bis auf $5,111. Viele von euch könnten sich natürlich mitfreuen, denn allein das verwaltete Vermögen der Gold-ETFs hat sich im vergangenen Jahr verdoppelt.
Es geht natürlich wieder um politische Unsicherheit, die den Goldkurs treibt und die auch nach der Einigung im Grönlandstreit beunruhigend groß ist. Silber performte sogar noch besser als Gold. Rund 10% steht das Edelmetall heute im Plus. Der Wertzuwachs für Silber in den letzten 6 Monaten 198%.
Ja, das sind einigermaßen beeindruckende Zahlen, vor allem für jemanden, der es nicht im Depot hat, wie ich.
Das Leid teilen wir.
Ja, da können die Indizes natürlich heute nicht ganz mithalten, aber immerhin leuchtet da gerade alles grün. Der DAX legte heute um 0,1% zu, S&P und Nasdaq kletterten jeweils um rund 0,6%. Profitiert haben beide auch von einem starken Auftragsangang der langlebigen Güter. Die Bestellungen im November legten laut US-Handelsministerium um 5,3% zu. Ökonomen hatten nur mit rund 4% gerechnet.
Einer der Top-Performer war CoreWeave. Die Aktie des Cloud-Spezialisten stieg zwischenzeitlich um 15%. Weil Chip-Gigant Nvidia weitere 2 Milliarden US-Dollar in CoreWeave gepumpt hat oder pumpen möchte. CoreWeave soll bis 2030 KI-Rechenzentren mit einer Leistung von 5 Gigawatt bauen und bekommt dafür den neuen Vera-Prozessor, den ersten eigenständigen Prozessor von Nvidia. Deren Aktie verlor heute 0,7%.
Und dann gehen wir mal schnell zurück zu den Gewinnern des Tages. Da gab es nämlich heute einige. Und zu denen zählte auch US Rare Earth. Die US-Regierung plant nämlich $1,6 Milliarden in die Bergbaufirma zu investieren. Klingt irgendwie logisch. Wie der Name schon sagt, ist die US-Firma auf die heiß begehrten seltenen Erden spezialisiert. Im Bundesstaat Texas erschließt US Rare Earth eine Mine, die nach eigenen Angaben 15 seltene Erden enthalten soll. Das ist teuer und dauert lang. Da kommt die Sicherheit durch die staatliche Investition natürlich gerade recht. Für die Aktie ging es zeitweise um mehr als 20% nach oben.
Nach oben dahin strebt bekanntlich auch der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall, auch mit Satelliten. Dafür hat sich Rheinmetall mit dem Bremer Satellitenhersteller OHB zusammengetan. Von dem habe ich bisher noch nichts gehört, ehrlich gesagt. Gemeinsam möchten sich Rheinmetall und OHB auf das bislang größte Satellitenprojekt der Bundeswehr bewerben.
8 bis 10 Milliarden Euro könnte der Auftrag wert sein. Es geht um mindestens 100 Satelliten, die bis 2029 in Betrieb gehen sollen. Von einem deutschen Starlink ist da teilweise sogar die Rede. Ein prestigeträchtiger Auftrag also, um den sich Rheinmetall wohl mit Airbus streiten wird. Beide Aktien verloren heute rund 2%. Die von OHB legte hingegen ein Drittel zu.
Es war heute der Tag der großen Zahlen, könnte man sagen. Ich liefere mal noch schnell zwei weitere. Einen Sprung von 15% machte heute die Puma-Aktie. Und das nur, weil die Übernahmefantasien um den fränkischen Sportartikelhersteller zurück sind. Und immerhin 10% legte die Aktie von Friedrich Vorwerk zu. Die hatten dafür aber einen handfesteren Grund.
Genau, und zwar richtig starke Zahlen. Der Pipeline-Anlagenbauer konnte seinen Umsatz auf Basis vorläufiger Zahlen im vergangenen Jahr um gut 41% steigern auf jetzt rund 700 Millionen Euro und das Ergebnis mehr als verdoppeln. Das überraschte das Unternehmen selbst, das überraschte auch die Analysten. Entsprechend weit ging es eben heute nach oben.
Den Abschluss der Rubrik bieten zwei Neuanfänge heute, genauer gesagt zwei Börsengänge. Die erste Firma, von der hatten wir schon gesprochen, ist der österreichische Kupferspezialist Asta Energy, der bereits am Freitag an die Frankfurter Börse geht. Asta Energy hat mit Siemens Energy einen starken Ankerinvestor im Rücken und peilt eine Preisspanne von 27,50 Euro bis 29,50 Euro je Aktie an.
Auch Once Upon a Farm hat bereits eine konkrete Vorstellung, wie viel die eigenen Aktien einmal kosten sollen. Hinter dem lyrisch angehauchten Namen steckt ein Unternehmen für ökologische Babynahrung, das die US-Schauspielerin Jennifer Garner 2015 mitgegründet hat. 17 bis 19 Dollar soll eine Aktie kosten. Insgesamt 209 Millionen Dollar möchte das Unternehmen beim Börsengang einnehmen. Für Garner dürfte ihre Rolle als Unternehmerin die einträchtigste ihrer Karriere sein. Erst und Sitz ist für den 5. Februar geplant.
The Bigger Picture. Das bewegt Wirtschaft, Politik und Börse.
Die meisten Beobachter gehen mittlerweile davon aus, dass die deutsche Wirtschaft 2026 um 1% wachsen wird. Das schreit doch gerade nach einem guten Start. Oder? Oder? Von wegen? Die deutsche Wirtschaft startet ohne Schwung ins neue Jahr, kommentierte IFO-Chef Clemens Fuest das IFO-Geschäftsklima, das im Januar gerade mal bei 87,6 Punkten steht.
Ja, und damit eben, stagniert. Volkswirte waren im Schnitt noch von 88,2 Punkten ausgegangen, also von etwas mehr Belebung. Aber das war wohl auch vor den neuen Zollandrohungen von US-Präsident Donald Trump, die sich im Grönland-Konflikt ja auch explizit gegen Deutschland gerichtet hatten. Die Zölle sind jetzt zwar mal vom Tisch, hoffentlich natürlich endgültig, aber Trumps Drohungen haben natürlich für Unsicherheiten gesorgt, die nicht so schnell verschwinden.
Immerhin, auf dem Bau und in der Industrie hat sich die Stimmung verbessert. Dazu passt heute auch die Meldung der US-Nachrichtenagentur Reuters, dass Indien die Zölle auf den Import von Autos aus der EU deutlich senken möchte. Von, halte ich fest, 110% auf 40%.
Was schon echt ziemlich viel ist, das muss man sagen. Nach und nach soll der Wert aber sogar auf 10% sinken, was auch den großen deutschen Autobauern natürlich den Zugang deutlich erleichtern wird. Die haben aber auch einiges aufzuholen, fairerweise. Gerade einmal 4% beträgt der Marktanteil von allen europäischen Herstellern, also nicht nur von den deutschen Autobauern.
Dominiert wird der Markt von den indischen Marken Mahindra und Tata und von Suzuki aus Japan. Das Potenzial ist jedenfalls gewaltig. Mit 4,4 Millionen Neuzulassungen pro Jahr ist Indien hinter den USA und China der drittgrößte Automarkt der Welt. Am schnellsten auf die deutlichen Zollsenkungen reagieren werden wohl Renault und der VW-Konzern, die beide in Indien investieren wollen. VW aber erstmal durch seine Tochter Skoda, weil die Kaufkraft in Indien immer noch relativ gering ist.
Bevor es gleich weitergeht, kommen wir noch zum Werbepartner dieser Folge und das ist TradeGate Direct. TradeGate Direct ist der direkteste Direct Broker Europas, entwickelt für erfahrene Trader, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur TradeGate BSX, Europas liquidester Retailbörse. Der Handel ist dauerhaft kostenfrei, Depot und Kontoführung sind inklusive, es können aber natürlich die marktüblichen Spreads anfallen. Im Zentrum des Ganzen steht die neue App TradeGate Direct, entwickelt von Profis für Profis. Die Besonderheit: die TradeGate AG vereint Market Maker, Börse und Broker. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung, ganz ohne Umwege, ohne Intermediäre, alles aus erster Hand. Nutzer profitieren also von hoher Ausführungsgüte und engen Spreads. TradeGate Direct richtet sich gezielt an eine erfahrene, anspruchsvolle Zielgruppe und nicht an die breite Masse und bietet Features wie Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETPs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Und das Ganze bei langen Börsenzeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Du gehörst zu den aktiven Tradern? Dann schau dir das Angebot an unter tradegate.direct. Infos und Link gibt es natürlich auch in den Shownotes dieser Folge. Und jetzt machen wir mal einen relativ harten Cut thematisch, denn da fällt einem wirklich kein Übergang ein. Die EU-Kommission ermittelt wegen der Deepfake-Bilder gegen X, das viele Nutzer ja einschließlich mir selber immer noch Twitter nennen. Die Plattform von Elon Musk steht seit Wochen in der Kritik, weil ihre KI Grok Nutzern die Möglichkeit gab, Deepfakes zu erstellen. Oft wurden so aus Bildern von Nutzerinnen, auf denen sie zum Beispiel in Alltagskleidung in einem Café saßen, sexualisierte Bilder, auf denen die teils auch minderjährigen Frauen dann nur noch ein Bikini anhatten plötzlich oder in Unterwäsche zu sehen waren.
Wir werden den Schutz von Kindern und die Wahrung ihrer Privatsphäre nicht an Silicon Valley auslagern. Wenn sie nicht handeln, werden wir es tun, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kämpferisch. Die Kommission wirft X vor, die Risiken bei der Einführung seiner künstlichen Intelligenz falsch bewertet und nicht reduziert zu haben.
Als dieses Deepfake-Feature auf den Markt kam, handelte sich X und Musk dafür einen fetten Shitstorm ein, der dazu führte, dass die Plattformbetreiber die Regeln für den Chatbot Grok angepasst hat. Too little, too late könnte man da das Urteil der EU-Kommission auf diese Reaktion zusammenfassen. Henna Virkkunen, die für Digitales zuständige EU-Kommissarin, sprach mit Blick auf die sexualisierten Bilder von einer gewalttätigen, inakzeptablen Form der Erniedrigung.
Harte Worte, aber schon nachvollziehbar. Wir sind gespannt, zu welchem Ergebnis die Kommission bei ihrer Untersuchung kommen wird und welche Strafe sie dann möglicherweise gegen X und Elon Musk verhängen wird. Und, das ist wahrscheinlich noch spannender, wie die US-Regierung um Präsident Trump und Vizepräsident J.D. Vance darauf reagiert. Die beiden haben die Regeln in der EU ja immer wieder als zu streng kritisiert und auch immer wieder von Zensur krakeelt in diesem Zusammenhang.
Im Fokus. Darauf schaut die Welt heute ganz besonders.
Heute mal eher ein Wochenausblick als eine tagesaktuelle Analyse über den Tag, denn die Bilanzsaison nimmt diese Woche richtig Fahrt auf. Nach Börsenwert wird es die geschäftigste Woche in den USA. Allein im S&P 500 legen nämlich 102 Unternehmen ihre Zahlen fürs vierte Quartal vor, die zusammen auf ein knappes Drittel des gesamten Börsenwertes des Index kommen. Nächste Woche gibt es noch mehr Unternehmen, nämlich 131. Die kommen aber eben nur auf ein Viertel der Marktkapitalisierung.
Die Hälfte der Unternehmen diese Woche kommen aus dem Energiesektor. Daneben gibt es aber auch Zahlen von den ersten großen Fischen im S&P-Teich wie GM, Boeing und Caterpillar. Besonders im Blick sind aber sicher die Bilanzen der ersten großen Tech-Werte. Am Mittwoch kommen die Quartalsberichte von Microsoft, Tesla und Meta. Am Donnerstag folgt dann noch Apple.
Damit könnte natürlich die Volatilität in dieser Woche wieder etwas zunehmen an den Märkten, zur Abwechslung mal ganz abseits der Geopolitik, aber auch da ist ja immer noch Spielraum. Denn nach der guten Bilanzsaison zum dritten Quartal haben die Analysten die Prognosen im S&P für das letzte Quartal des Jahres deutlich nach oben angepasst. Wird spannend, ob jeder das Tempo im Jahresschlussbutt also halten konnte.
Und ob da nicht Erwartungen enttäuscht werden. Ja. Bislang war es daher auch eher eine durchschnittliche Bilanzsaison. Laut Auswertungen von Bloomberg schafften bislang 78% der Unternehmen, die Gewinne zu schlagen. Das liegt knapp unter dem Durchschnitt der vergangenen 5 Jahre. Aber um fair zu sein, fehlen noch zu viele Firmenbilanzen, als dass das schon eine Aussagekraft hätte.
Anders sieht es aus bei der Reaktion auf die Zahlen, denn die sagt einiges über die Stimmungslage und Erwartungshaltung der Anleger aus und damit natürlich auch, wie locker optimistisch das Umfeld noch bleibt. Bislang ist die Marktreaktion rekordschlecht. Bei Unternehmen, die die Gewinnerwartungen des Marktes übertrafen, gab es am ersten Handelstag nach den Zahlen im Schnitt für die Aktie ein Minus von knapp 0,6%. Seit 2007 erhebt Bloomberg diese Daten. Bislang gab es nur 3 Quartale mit negativen Marktreaktionen auf besser als erwartete Gewinne. Da lag das Minus aber bei 0,1 bis 0,2%.
Also, Erwartungen übertreffen allein reicht nicht aus. Die Konzerne müssen eigentlich ein Haus bilden, wie man im Hochsprung sagt. Es muss also richtig viel Luft zur Latte sein, die übersprungen wird. Denn im historischen Schnitt legten Aktien 0,64% am ersten Tag zu, wenn sie besser lieferten als erwartet. Konnten die Unternehmen bei Gewinn und Umsatz übertreffen, waren es im Schnitt sogar 1,24%. In dieser Quartalssaison jedoch sind es minus 0,84%.
Ja, und negative Reaktionen auf bessere Zahlen sind kein gutes Zeichen für die Gemütslage der Börse. Das ist mal sicher. Anleger haben offenbar zu viel gutes Wachstum in den vergangenen 3 Jahren gesehen und werden mutmaßlich zu gierig. Damit bildet sich also Enttäuschungspotenzial.
Aber deutlich bessere Zahlen, gerade von Microsoft und Co., könnten auch den Favoritenwechsel, der seit November läuft, bremsen und Investoren in den ein oder anderen zuletzt zurückgebliebenen Big-Tech-Wert bringen. Daher schauen wir mal vor allem auf die Mag 7 heute.
Denn bei einigen Unternehmen werden die Botschaften abseits des Gewinnwachstums wohl fast wichtiger werden als jetzt das reine nackte Gewinnwachstum. Microsoft, die am Mittwoch nach Börsenschluss Bilanz ziehen, verloren bei den letzten Quartalszahlen trotz besser als erwarteter Gewinne deutlich, weil der Konzern seine Prognosen für die Investitionen deutlich nach oben korrigiert hatte. Da war die Diskussion, ob die KI-Ausgaben bei den sogenannten Hyperscalern nicht vielleicht doch schon viel zu hoch sind, in vollem Gange.
Für Microsoft rechnen Analysten mit einem Gewinnwachstum im Abschlussquartal von mehr als 20%. Historisch hat der Konzern das Bilanzenspiel eigentlich ganz gut im Griff. In 82% der Fälle konnte Microsoft in der Vergangenheit die Erwartungen übertreffen. Aber nach 4 der letzten 6 Quartalsberichte ging es für die Aktie am nächsten Tag eben bergab.
Meta verlor ebenfalls bei den letzten Quartalszahlen, also den zum 3. Quartal, obwohl der Social-Media-Riese die Erwartungen deutlich übertraf. Allerdings stieß Investoren eine einmalige Steuerbelastung in Höhe von fast 16 Milliarden Dollar sauer auf. Dieses Mal ist die Erwartungshaltung trotzdem nicht so besonders hoch. Der Gewinn dürfte sich gegenüber dem Vorjahr kaum verändert haben, erwarten Analysten. Der Umsatz sogar aber um 20% zurückgegangen sein. Das lässt natürlich Luft für positive Überraschungen, wenn die Latte da ausnahmsweise niedrig liegt. In den vergangenen 12 Quartalen schaffte es Meta, die Prognosen übrigens zu schlagen. Im Schnitt legte die Aktie danach um 2% zu. Großer Ausreißer war eben das letzte Quartal.
Und dann kommt am Mittwoch ebenfalls nach Börsenschluss noch Tesla. Das ist natürlich meistens ein bisschen die Wundertüte in der Bilanzsaison. Im 3. Quartal überraschte der E-Auto-Pionier mit einem Umsatzwachstum nach 2 schlechten Quartalen. Aber die Erwartungshaltung wurde eher nach unten angepasst. Für dieses Quartal rechnet der Markt mit einem Gewinnrückgang im Vergleich zum Vorjahr um fast 40%. Spannend wird natürlich der Ausblick, was dieses Jahr denn alles noch so passieren soll.
Und da ist ja immer alles möglich. In den vergangenen 5 Quartalen konnte Tesla nur einmal bessere Zahlen liefern. Aber, und da sind wir wieder beim Thema Wundertüte, in 4 der 5 Fälle stieg die Aktie danach einfach trotzdem. Also, wie immer, alles möglich, auch das Gegenteil, um es mal so mit Costolani zu sagen.
Die Fanboys von Elon Musk muss man da auf jeden Fall mit einberechnen.
Ja.
Hoffnungsträger für positives Momentum ist definitiv Apple. Im 3. Quartal konnte der Konzern schon bei Umsatz und Gewinn die Erwartungen übertreffen und entfachte Euphorie, weil er für das damals neue iPhone 17 eine hohe Nachfrage spürte. Fürs 4. Quartal rechnet der Markt mit einem Gewinnanstieg um mehr als 10%. Die Analysten von JP Morgan und der Bank of America rechnen eher mit Überraschungen nach oben. Eben wegen der hohen iPhone-Nachfrage.
Nur eine spricht so ein ganz klein bisschen gegen Apple. Die Börse hat lange nicht mehr applaudiert bei guten Zahlen. In den vergangenen 5 Quartalen ging es für die Aktie nach Veröffentlichung der Zahlen bergab. Und zwar jedes Mal. Aber vielleicht wird es ja dieses Mal anders.
Die Zahl des Tages.
Knapp 24% aller Flottenfahrzeuge in Deutschland waren im vergangenen Jahr reine Elektroautos. Damit wird auch bei Firmenfahrzeugen der Stromer immer beliebter. Vor allem wegen der deutlichen Steuervorteile stieg der Anteil der E-Autos am gesamten Flottenmarkt um 7 Prozentpunkte. Gegen den Trend, wohlgemerkt, denn der gesamte Flottenmarkt ist um mehr als 4% geschrumpft.
Der Anteil der Plug-in-Hybride stieg ebenfalls kräftig um 6 Prozentpunkte auf einen Anteil von 16,5%. Und logischerweise muss es irgendwo jetzt herkommen, deutlich weniger neue Firmenfahrzeuge waren Benziner oder Diesel. Beide kommen jetzt nur noch auf einen Anteil von weniger als 30%.
Geht es so weiter, könnten reine Elektrofahrzeuge dieses Jahr schon den größten Anteil im Firmenfahrzeuggeschäft ausmachen. Das scheint keine allzu kühne Prognose. Dabei hilft natürlich nicht die neue E-Auto-Prämie. Die gibt es bekanntlich für Flottenfahrzeuge ja nicht, sondern nur für Privatkunden. Aber vor allem die Steuervorteile machen E-Antriebe für Unternehmen sehr viel attraktiver.
Erfolgreichstes Flottenfahrzeug war dennoch kein Stromer, sondern der Skoda Octavia, also die etwas günstigere Passat-Alternative innerhalb des VW-Konzerns. Und ich würde jetzt vermuten, obwohl ich die Statistik nicht weiß, ich gehe davon aus, es war die Kombi-Version.
Ich bin ein bisschen überrascht. Ich hatte den gar nicht so oft auf den Straßen gesehen, aber manchmal.
Klassisches Vertreterauto.
Ja, manchmal hat man ja einfach nicht so im Blick, wie die Statistik dann am Ende wirklich ist.
So ist es. Und damit wollen wir den Abend einfach mal beschließen. Wir wünschen euch einen schönen und entspannten Abend. Wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Liken, teilen und abonnieren nicht vergessen. Und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao.
Bis morgen.
Sämtliche besprochenen Aktien, Fonds und Finanzprodukte sind selbstverständlich ausnahmslos keine Kauf- oder Anlageempfehlung. Die Redaktion und der Verlag haften daher nicht für Verluste, die durch den Kauf oder Verkauf dieser Produkte entstehen könnten.
Ihr Unternehmen wächst und die Anforderungen an Informationssicherheit auch. Mit Grasp setzen KMU ihr ISMS digital, übersichtlich und nach ISO 27001 oder NIS 2 Vorgaben um. Automatisierte Analysen, klare To-Dos und nachvollziehbare Reports sorgen für Sicherheit ohne Zusatzaufwand. Probieren Sie Grasp 30 Tage kostenlos aus unter grc-podcast.com plus 20% Rabatt für 6 Monate. Grasp, das smarte ISMS für den Mittelstand.